Ja, herzlich willkommen und schön, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast. Ich bin nicht alleine. Wir reden heute über ein Thema, was gerade im Moment sehr gehypt wird, zumindest auf Social Media. Ist nicht nur mir aufgefallen, sondern auch der lieben Vanessa. Wir gehen gleich ins Eingemachte. Liebe Vanessa, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz für meine Follower, für die, die dich noch nicht kennen, auf meinem Kanal einmal kurz vorstellen?
Ja, klar. Also erst nochmal danke für die Einladung. Das sollte nochmal davor gesagt werden. Ich freue mich sehr, mit dir heute über dieses spannende Thema zu reden. Ich bin Vanessa, ich bin Psychologin und ich bin aber noch ein bisschen mehr als das. Ich mache gerade noch die Weiterbildung zur systemischen Therapeutin und ich habe eine Ausbildung in funktioneller Medizin. Das war ein bisschen zu schnell gesagt. Heißt, ich verbinde in meiner Arbeit sowohl die Psyche als auch die Nährstofftherapie, also so ein bisschen Körper, Geist und Seele, ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Und ich finde, das passt auch ganz gut zum heutigen Thema.
Ja, sehr cool. So, wir lüften mal das Geheimnis, Vanessa. Was denkst du? Warum haben alle plötzlich ADHS? Ist es ein Social-Media-Trend? Was steckt da dahinter? Was steckt sowohl gesellschaftlich dahinter, aber auch medizinisch? Was ist dein Erfahrungswert dazu? Vielleicht noch ganz kurz dazu. Wir tauschen uns heute wirklich nur erfahrungstechnisch aus, ne? Wir sind, also ich zumindest kann überhaupt nichts medizinisch dazu sagen, aber ich kann einfach das so wiedergeben, was ich so sehe, was mir so wiedergespiegelt wird. Und habe auch meine eigene Meinung dazu, die ich heute sicherlich irgendwo noch mit einfließen lassen werde. Aber mich interessiert einfach mal, wie du es siehst, Vanessa. Warum haben alle plötzlich ADHS? Was hat es damit auf sich?
Ich finde, das ist eine super spannende Frage und die ist gar nicht so einschichtig zu beantworten. Ich finde, auf der einen Seite finde ich es super schön, dass halt mehr in dem Bereich recherchiert wird und wir halt auch so ein bisschen von diesem typischen ADHS-Bild, von diesem Zappel-Philipp irgendwie weg sind und auch mittlerweile wissen, dass ADHS bei Mädchen und Frauen ganz anders ausgeprägt ist und sich anders zeigt als eben bei Jungs. Also da irgendwo Social Media zu nutzen, um auch einfach Aufklärung zu betreiben, finde ich super wichtig an der Stelle. Ich glaube aber auch, dass vieles so ein bisschen in diese ADHS-Ecke geschoben wird, was gar nicht primär ADHS ist. Und da können wir auch über Social Media und Aufmerksamkeitsspannen und einfach auch gesellschaftliche Thematiken sprechen. Kommen wir vielleicht später noch mal ein bisschen tiefer mit drauf ein. Warum halt vieles plötzlich so unter diesem ADHS-Banner läuft. Also ich bin dem so ein bisschen, ja, zwischen den Stühlen ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, aber ich finde es auf der einen Seite finde ich es super gut, dass halt mehr aufgeklärt wird, dass auch entsprechend mehr geforscht wird in der Hinsicht, dass vor allen Dingen halt auch ADHS bei Frauen immer mehr unter die Lupe genommen wird und wie man da auch mit unterstützen kann, weil es sind halt einfach auch ganz andere Symptome als bei Jungs häufig. Auf der anderen Seite finde ich es irgendwo auch ein bisschen gefährlich, vorsichtig formuliert, alles immer in die ADHS-Schiene zu stecken, weil das ist es halt auch nicht immer.
Ja. Und das habe ich auch so ein bisschen recherchiert oder ist mir auch aufgefallen, dass tatsächlich bei Frauen das wiederum ein bisschen anders ausschaut, ne, das Symptombild mehr oder weniger als bei Jungs. Und klar, früher, der sogenannte Zappel-Philipp, den du auch gerade gesagt hast, die hyperaktiven Jungen und Mädchen, ne, in der Jugend, in der Pubertät so, da hat man dann oft gesagt, oh, du hast doch ADHS, ne, wenn man mal ein bisschen überdreht war. Aber ich glaube, und zumindest merke ich das auch so bei mir, wir hatten es nämlich auch vor kurzem erst zu Hause davon. Mein Mann hat dann auch gesagt, ah, du hast doch ADHS. Sag ich, was habe ich? Ne? Aber so ein paar Sachen stimmt schon, ne, mit überein. Aber ich finde, man muss da immer sehr, sehr vorsichtig sein, weil das ADHS ist oftmals schon viel, viel länger da. Und manchmal erkennt man es gar nicht oder viel, viel zu spät. Und die Frage ist einfach, was unterscheidet eigentlich dieses ADHS bei einem erwachsenen Menschen? Vor allem auch, wenn wir jetzt auf die Frau gehen, ne? Wir haben ja beide hauptsächlich Frauen in der Kundschaft sozusagen oder in Betreuung. Was unterscheidet ADHS bei erwachsenen Frauen vom klassischen Bild, was viele ja aus der Kindheit oder aus den Medien auch kennen?
Ich glaube, da spielen auch zwei ganz große Faktoren eine Rolle. Einmal, dass sich ADHS bei Frauen eben weniger in dieser Hyperaktivität zeigt, sondern es ist eher so eine innerliche Unruhe, Gedankenkarussell, dass ich vergesslich bin, so ein bisschen Chaos im Kopf vielleicht, ne? Das muss noch nicht mal unbedingt richtig, richtig schlimm sein. Das kann auch einfach so dieses, ja, ich bin halt so ein bisschen tollpatschig irgendwie, ne? So ein bisschen. Ne? Ich bin aber auch schnell überfordert in Alltagssituationen und Frauen, die betroffen sind, leiden dann eben auch sehr schnell an Scham, an Selbstzweifeln. Oft sind diese Symptome eher internalisiert. Also das spielt sich alles irgendwie in meinem Kopf ab. Ich bin sehr emotional, sehr feinfühlig, sehr empathisch. Da ist dann auch immer so ein bisschen die Brücke zur Hochsensibilität noch. Aber was ich finde auch ganz wichtig, was damit reinspielt, sind gesellschaftliche Faktoren und Anpassungsstrategien. Wenn man sich so das gesellschaftliche Frauenbild anguckt und was wir so alle sein sollten, in dicken, fetten Anführungsstrichen, dann haben Frauen halt ganz oft so dieses Überkompensieren, angepasst sein, sehr perfektionistisch, dass man auch super verantwortlich sich fühlt für vieles und häufig ja auch gemacht wird, ne? Und dass das wie so eine Art Masking dann ist für diese Symptome. Also Kinder können das noch nicht so gut, die haben dadurch vielleicht einfach ausgeprägtere Symptome. Im Laufe unseres Erwachsenenwerdens lernen wir halt, diese Symptome irgendwie zu kompensieren, zu unterdrücken. Das spielt sich dann mehr in uns ab als in dieser klassischen Hyperaktivität. Ne? Und das finde ich passt auch, oder sollte man auf jeden Fall mit erwähnen. Und das macht es nachher dann auch so schwer, das zu erkennen, weil es können eben auch Symptome wie Erschöpfung, innere Leere, auch ein schlechter Selbstwert mit dabei sein, was wieder auch eher einen, ja, eher für andere psychische Symptome noch mitspricht, sodass es halt einfach super schwer ist, das irgendwann zu erkennen. Und wie gesagt, bei Mädchen und Jungs zeigt sich das häufig sowieso dann unterschiedlich.
Eben, und ich finde auch dieses ganze, ja, perfekt sein macht ja oftmals auch einen gewissen Stress, manchmal vielleicht auch eine gewisse Angst. Und gerade dieses Druckgefühl, man muss funktionieren, man muss so sein wie alle anderen, ne? Es wird ja einem auf Social Media auch immer wieder so vorgelebt. Bei allen läuft immer alles perfekt, ne? Keiner zeigt irgendwie, wenn es mal scheiße geht, oder die wenigsten. Und du hast gerade eine Sache auch angesprochen, das zeigt sich in anderen, ja, psychischen Symptomen zum Beispiel auch, was ich aus meiner Sicht auch sagen kann, vielleicht depressive Verstimmungen bis hin zu einer Depression. Ne? Also ich glaube schon, dass man bestimmte Symptome ernst nehmen sollte. Ob das jetzt ein ADHS ist oder nicht, ist natürlich immer noch die nächste Sache. Aber warum wird denn bei so vielen Frauen mit ADHS oder hochsensiblen Anteilen, warum ist es so lange so undiagnostiziert und warum funktionieren die trotzdem irgendwie weiter im Alltag? Was denkst du da?
Warum es so lange undiagnostiziert ist, da sind wir wieder so ein bisschen bei der Normal versus kommt oft vor. Also ich glaube, wenn du so in die breite Bevölkerung guckst, dann geht es sehr vielen Frauen so, dass sie überfordert sind, super viel Verantwortung tragen müssen für sich, eventuell Familie, tausend Verantwortungen, dann nebenbei noch irgendwie eine Anstellung jonglieren, ob Teilzeit, Vollzeit, wie auch immer. Also super viel irgendwie, was ich tragen muss und auch für mich wahrscheinlich das Gefühl habe, ich muss das irgendwie leisten, ich muss funktionieren. Ich gebe dir total recht, das ist dann ganz oft auch in so einer depressiven Kategorie mit einzuordnen oder auch Ängste, also auch Angststörungen, finde ich, können sich mit daraus entwickeln, weil ich halt über diesen Perfektionismus, was ja auch eine Schutzstrategie ist für mich, immer das Gefühl habe, ich muss super viel kontrollieren und im Überblick haben, was aber gleichzeitig mit dem, ich kann es gar nicht alles im Überblick haben und ich bin vielleicht sehr chaotisch im Kopf und habe sehr viele Gedankensprünge, dann auch nicht passt. Ich versuche es, aber ich setze mich unter sehr großen Druck und das, ja, ich glaube, das kommt sehr oft vor. Ich sage bewusst nicht, dass das normal ist, weil normal ist es nicht, es kommt oft vor. Und wenn man dann zum Hausarzt geht und sagt, ja, ich bin müde, ich bin abgeschlagen, habe vielleicht die und die Symptome, dann hört man ja auch sehr oft, ja, da geht's halt vielen so. Haben Sie mal drüber nachgedacht, bisschen weniger Stress zu haben? Schlafen Sie auch
Der
genug?
Klassiker.
Der Klassiker so. Und na, natürlich spielen da auch noch viele andere Faktoren. Ne? Bin ich jetzt wieder so ein bisschen in Nährstofftherapie mit drin. Aber ich glaube, deswegen ist es so schwierig, da eine Diagnose zu bekommen. Einmal, weil es halt einfach nicht tief genug geguckt wird und ganz häufig dieses, ja, ist halt so, muss
Ja.
man halt mit leben, irgendwie davor geschoben wird. Und das finde ich sehr, sehr schade.
Also was ich auch immer beobachte, auch gerade in den Gesprächen mit den Frauen, die ich so führe, viele rennen wirklich mit einer Maske rum, ja. Die funktionieren einfach nach außen, die schauen, dass sie irgendwie die Schwächen mit dem Perfektionismus wieder ausgleichen, dass sie, ja, viele machen ja auch eben dieses People-Pleasing, ne? Hauptsache den anderen geht's gut, aber was mit mir ist, ist erstmal egal. Und das ist natürlich ein riesengroßer Aufwand, ja, für den eigenen Körper. Nach außen wirkt es immer so, als wenn alles gut ist, als wenn du funktionierst, aber innerlich kostet es unglaublich viel Energie. Und irgendwann kippt es dann, ja, und dann kommt vielleicht nochmal irgendeine andere Belastung dazu, sei es Kinder oder Job oder die Pflege oder irgendwelche hormonelle Umstellungen, ne, die uns ja
Ja.
auch ganz oft aus der Bahn werfen, chronischer Stress überhaupt, ne, das Thema Stress ist ja überall auch immer wieder mit reinspielen sozusagen, und dann kommt dieser, ich nenne es einfach mal Zusammenbruch, ne, wo viele dann vielleicht auch Richtung Burnout gehen, und erst dann kommt man eigentlich so ein bisschen in die Richtung, könnte es vielleicht auch ADHS, könnte man das so in den Betracht beziehen. Na, also das ist so das, was ich so beobachte. Ich weiß nicht, wie du das erlebst in der Zusammenarbeit mit den Frauen, mit denen du zusammen den Weg gehst. Gerade das Thema Erschöpfung, Überforderung oder körperliche Symptome. Was ist da das häufigste Ding bei dir? Beziehungsweise wie erlebst du es in der Zusammenarbeit?
Ja, gut, ich lege jetzt nicht den Fokus auf ADHS bei mir,
Ja,
ne? Ich
eh klar.
habe halt
Ist ja bei mir auch kein Fokus, aber es ist halt was, wo reinspielt
primär
manchmal, ne?
eben diese depressive
Ja.
Verstimmungen und Ängste. Da erlebe ich das aber auch sehr oft. Und egal, ob man jetzt ADHS betroffen ist oder nicht, diesen Funktionsmodus, den man so lange aufrecht erhält, weil da eben Erwartungen hinterstehen, gesellschaftlich, persönlich, Glaubenssätze, die irgendwie mir sagen, ich muss das alles alleine schaffen und die anderen schaffen das ja auch anscheinend so locker, warum ich denn nicht? Da hat natürlich auch dann irgendwann das Nervensystem einfach, kann sich nicht mehr regulieren. Dann rennt man nur noch vor dem metaphorischen Säbelzahntiger davon und dann kommt irgendwann dieser Punkt, wo man sagt, okay, jetzt geht's wirklich nicht mehr weiter oder Symptome, die ich nicht mehr ignorieren kann, wie Panikattacken oder dann wirklich sehr, sehr starke Erschöpfung. Aber das ist ja was, das baut sich über Monate oder Jahre hinweg auf. Und dann kommt irgendwann, wie du schon gesagt hast, so ein Punkt, wo ich gefühlt vor die Wand fahre und sage, okay, jetzt geht's einfach nicht mehr. Erlebe ich da aber auch ähnlich bei meinen Klientinnen.
Ja, und ich glaube, dass diese Belastung bei vielen schon ganz, ganz lange da ist, Jahre wahrscheinlich, aber halt immer gut getarnt, vielleicht sogar unsichtbar in irgendwelchen Dingen wie, ja, da habe ich mal schlecht geschlafen, oder ha, da habe ich mal einen reizvollen Tag gehabt, in dem Sinne, dass ich einfach die Reizbarkeit oder dieses Stressniveau nicht aushalten konnte, dass ich sehr schnell vielleicht auch Stimmungsschwankungen habe, depressive Verstimmungen. Essverhalten, auch immer wieder ein ganz, ganz großes Thema. Essstörung, ADHS beobachte ich ganz, ganz viel, ganz, ganz häufig. Und als ich da so ein bisschen rumrecherchiert habe, für mich auch persönlich, als mein Mann das so salopp mal gesagt hat, dachte ich mir, oh Mann, da sind viele Sachen, die eben auch in dieses Essverhalten, was ich jahrelang hatte und zum Teil auch heute ab und zu noch durchbricht, was schon ein bisschen in Richtung wahrscheinlich auch ADHS oder sowas in der Richtung geht. Auch körperliche Beschwerden gehören da manchmal mit dazu, ne? Gerade die Frauen, die viel mit dem Rücken Probleme haben. Ich sag nicht umsonst, ne? Dieser Ballast, der uns hier auf den Schultern sitzt und
Ja.
der uns ja quasi so ein bisschen drückt auch. Das sind alles Sachen, die darf man im wahrsten Sinne des Wortes nicht auf die leichte Schulter nehmen, oder?
Nee, überhaupt nicht. Ich finde da die emotionale Schmerzkarte, das ist
Ja.
jetzt kein Diagnosetool, aber ich finde, das kann einem nochmal einen ganz guten Hinweis geben, ne? Oder auch solche Redewendungen, ich würde gerade
Ja.
Sprichwörter sagen, aber es sind keine Sprichwörter, sowas wie mir sitzt was im Nacken oder
Ja.
Kloß im Hals, ich schluck Sachen runter,
Ja.
also, ne, dass ich je nachdem, wo ich dann auch am häufigsten Symptome habe, da auch mal hingucken kann, ne? Spreche ich meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche vielleicht nicht so aus oder trage ich halt super viel Verantwortung, dann habe ich halt häufig irgendwie mit Schultern, Nacken, Rücken Probleme. bin ich sehr verkopft und ne, manage quasi die Leben meiner ganzen Liebsten um mich herum, habe ich halt häufig Migräne zum Beispiel. Ne? Also das finde ich, kann man schon mal nutzen und so, um da nochmal hinzugucken. Und dann sind wir auch eben ganz schnell in diesem Bereich der Glaubenssätze, dass ich mir keine Pausen erlaube. Und was sind das so typische, wie wir alle gehört haben, erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder Indianer kennt keinen Schmerz. Also ich glaube, das hat jeder gehört. Das sind aber alles Dinge, die uns eben innerlich auch noch mit antreiben und dann ja diesen Perfektionismus als Schutzmechanismus auch füttern, was mich natürlich nur noch mehr in dieser Stressspirale festhält, weil ich gönne mir keine Pause. Ich habe immer das Gefühl, da ist jemand, der mich so von hinten treibt und weiterschiebt, aber eigentlich merke ich halt, ich kann das alles gar nicht mehr halten und managen. Das klappt bei den einen ein bisschen länger, bei den anderen nicht. Aber irgendwann kommt der Punkt, da geht es bei allen nicht mehr.
Jetzt ist es ja wohl beim Lipödem zum Beispiel auch oft so, dass die Hormone ja mit reinspielen oder dass man vermutet, dass die Hormone da einen großen Einfluss haben auf bestimmte Dinge, dass Entzündungen auch ja Symptome zum Beispiel verschlimmern auch. Was macht's ganz allgemein auch überhaupt? Was macht dieser chronische Stress mit unserem Nervensystem und unserem Körper?
Verschiebt halt bestimmte Stoffwechselprodukte oder Stoffwechselwege. Wenn ich mir das so vorstelle, in einem entspannten, gesunden Körper, wo so ein guter Ausgleich zwischen Parasympathikus und Sympathikus herrscht, sollte zum Beispiel die Schilddrüse so der Haupttreiber meines Stoffwechsels sein. Immer wenn ich jetzt gestresst bin, also wenn ich vor dem metaphorischen Säbelzahntiger davonlaufe, dann übernehmen meine Nebennierenrinde und die Stresshormone. Weil dann ist halt wichtig, dass ich mich innerhalb von kürzester Zeit in Sicherheit bringe. Fight or flight. Ne? Und das sorgt natürlich dafür, dass auch mein ganzer Stoffwechsel auf dieses Fight or flight ausgelegt ist. Also Energieverteilung ist anders, Durchblutung ist anders, mehr in die Arme und Beine, damit ich da die Muskeln besser nutzen kann. Während mein Verdauungstrakt eher so ein bisschen zurückgeschraubt wird, weil während ich halt kämpfe oder renne, ist Verdauung jetzt nicht so wichtig. Mein Puls erhöht sich, mein Blutdruck erhöht sich. Also alles so Sachen, die in dieser akuten Situation super hilfreich sind, um mich halt irgendwie in Sicherheit zu bringen. Das ist ja immer das oberste Ziel, Überleben quasi. Diese akute Stressreaktion soll uns aber nur so für 20, 30 Minuten mit Energie versorgen. Und in der Zeit haben wir uns dann entweder erfolgreich in Sicherheit gebracht oder der Säbelzahntiger hat uns bekommen, wie auch immer. aber so ist ja unser Alltag gar nicht mehr. Das ist ja bei vielen so, die stehen schon auf und haben direkt Stress. Und das ist immer und immer und immer wieder. Das heißt, mein Körper muss irgendwann dann mehr auf Cortisol laufen als auf den Schilddrüsenhormonen beispielsweise. Und dieses erhöhte Cortisol macht natürlich auch was mit dem Körper. Ich habe dann halt auch, oder Entzündungen werden gefördert dadurch. Natürlich haben auch die Stresshormone einen Einfluss mit auf andere Hormone. Schilddrüse habe ich ja schon angesprochen, Sexualhormone sind da aber auch mit drin. Auch das, wenn ich halt gerade akut in Gefahr bin, dann ist halt auch Fortpflanzung nicht so wichtig, ne? Dann werden die Sexualhormone auch nach hinten gestellt. Das beeinflusst meine Neurotransmitterproduktion, das beeinflusst über den Insulinspiegel zum Beispiel auch so ein bisschen meine Fettverteilung. Also es hängt alles ganz, ganz eng miteinander zusammen. Und deswegen ist Stress so als Oberbegriff, ich weiß, da fällt ganz viel drunter, was Stress ist, ne? Auch im Zusammenhang mit Lipödem super wichtig, sich anzuschauen.
Ich würde es auch so, ich bin da voll bei dir. Ich würde auch sagen, dieser chronische Stress, das ist halt einfach was unser System mehr oder weniger im Alarmmodus hält. Ne? Du hast gerade gesagt, Entzündungsprozesse können verstärkt werden. Regeneration, ne, kommt nicht richtig überhaupt in die Umsetzung, weil der Schlaf vielleicht auch zu schlecht ist. Dann löst das natürlich auch ein Essverhalten aus, was wir auch nicht immer beeinflussen können. Wir wissen alle, wenn wir schlecht geschlafen haben, fehlt uns die Energie. Dann schreit der Körper nach Energie. Er will was Süßes. Süßes, er will was Schnelles, Energiereiches, auch irgendwo zum Essen natürlich, dass wir einfach wieder Power haben. Und es hat gar nichts damit zu tun, dass Betroffene irgendwie undiszipliniert sind, sondern dass sie biologisch einfach in dem Zustand sind, in dem der Körper, und das hatten wir neulich auch im Webinar für die, die dabei waren, das Thema Sicherheit, das ist so wichtig. Denn so unser Körper braucht das Gefühl der Sicherheit, braucht das Gefühl der Ruhe, der Energie. Und er sucht immer eine schnelle Belohnung. Egal was ist, er hinterfragt und sucht. Und das ist natürlich gerade auch für Lipödem-Betroffene unfassbar relevant, weil sie ja sowieso schon mit Schmerzen, mit Druckgefühl, mit Entzündungen, oft auch mit Körperstress leben müssen. Ja, und deswegen ist es unfassbar wichtig, das als Ganzes zu sehen und niemandem zu sagen, ja, der oder das oder jenes ist schuld. Ich finde, es ist immer ein großes Ganzes, deswegen finde ich auch klasse, wie du es beschrieben hast, weil es ist nie, klar, der Oberbegriff ist der Stress, aber das ist nie nur der Stress. Es sind ja die Dinge, die quasi mit dazu führen, dass man das so wahrnimmt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch dann zu einseitig, nur
Ja.
auf die eine Sache zu gucken. Und du hast es gerade so schön gesagt, es ist halt auch, also keiner hat da so wirklich Schuld dran, ne? Es sind einfach Faktoren, die kann ich nicht immer beeinflussen. Wie gesagt, wir wissen ja auch noch nicht so hundertprozentig, was das alles auslöst und beeinflusst. Aber genauso, wenn ich halt als Betroffene etwas für mich tun möchte, dann kann ich halt auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ansetzen. Quasi so von außen nach innen, dass ich mal schauen kann, meine Ernährung, meine Schlafhygiene, dass ich auch mal so ein bisschen also wirklich meine
Ja.
Wohnumgebung irgendwie mit unter die Lupe nehme. Alles, was auch Hormone zusätzlich noch stören kann, extreme Duftstoffe etc. Und dann kann ich so von außen nach innen gehen und mal gucken, okay, was stresst mich denn quasi hier oben im Kopf? Ne?
Ja.
Und das ist was, da gibt es keine 0815-Lösung, weil das super individuell bei jedem ist.
Ja, Fakt ist auf jeden Fall, dass ein dauerhaft überlastetes Nervensystem wirklich auch so Sachen wie eine Gewichtszunahme beeinflussen kann, Heißhunger beeinflussen kann, emotionale Essanfälle, ne, Müdigkeit und so weiter. Das ist nichts, was jetzt irgendwie jemand bewusst macht, sondern das hängt alles miteinander zusammen, weil wir immer auf der Suche nach einer gewissen Belohnung sind, nach einer Sicherheit sind. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man, wie gesagt, das nicht nur aus einer Sicht sieht. Welche Rolle spielen jetzt die Hormone zum Beispiel wie Östrogen und Progesteron bei der ganzen ADHS-Symptomatik? Hast du da irgendwie einen Erfahrungswert, gerade auch in Richtung emotionale Regulation, Stressverarbeitung? Was ist da deine Meinung dazu?
Ganz grob. Also ich bin da nicht so tief im Thema mit drin, aber was bei ADHS das Problem in Anführungsstrichen ist, ist, dass der präfrontale Kortex halt nicht genügend Dopamin bekommt. Das heißt, na, hier vorne das Ding hinter der Stirn, das sorgt eben für dafür, dass wir filtern können, organisieren können und dafür brauchen wir Dopamin. Das heißt, wenn da zu wenig Dopamin mit ankommt, dann kann ich halt so ein bisschen diese Zerstreutheit, Verwirrtheit haben irgendwie. ADHSler, also die mit der Hyperaktivitätskomponente mit drin, die kompensieren das über Adrenalin. Das merkt man immer besonders gut dann, ne, wenn die halt eine gewisse Zeit körperlich aktiv waren und Adrenalin generiert haben, dass sie dann ruhiger werden. Eine Kollegin von mir hat dann ein ganz schönes Beispiel mal gehabt. Ein Freund von ihr, der Rettungssanitäter ist mit ADHS und sie sagte, das ist eigentlich der perfekte Beruf für den, weil in den Momenten, wo andere halt total unruhig werden, wird der ruhig. Ja. Die Komponente ohne Hyperaktivität, da muss man, ne, so ein bisschen schauen, wie komme ich anders an das Dopamin mit dran. Belohnungssystem ist da eben auch ein ganz, ganz großer Faktor mit drin. Und Östrogen unterstützt auch so ein bisschen diese Dopaminherstellung im Körper, sorgt auch mit für emotionale Stabilität. Also ich glaube, wir merken das alle so ein bisschen über den Zyklus hinweg, das variiert schon mal, dass man so meistens in den ersten 2 Wochen ein bisschen resilienter ist, ein bisschen stabiler, ein bisschen mehr outgoing, extrovertierter ist. Und das ist unter anderem auch das Östrogen. Und in der zweiten Hälfte, also nach dem Eisprung, wo das Progesteron dann ansteigt, das wirkt eher beruhigend auf uns. Also das Progesteron an sich hat schon mal eine beruhigende Wirkung, hat aber auch was mit dem Neurotransmitter GABA zu tun, der auch eine beruhigende Wirkung mit aufs Gehirn hat. Und wenn ich da Schwankungen drin habe, warum auch immer, dann können wir jetzt auch einmal gucken, Nährstoffe fehlen, einfach Bausteine für die Hormone, chronischer Stress, also unterdrückt das irgendwo die Hormone, Cortisol und Progesteron beispielsweise teilen sich dieselben Vorhormone. Wenn ich sehr viel Stress habe, dann wird der Körper immer Cortisol priorisieren über den Progesteron. Das heißt, dann fehlt mir halt so ein bisschen diese beruhigende Wirkung, was aber auch ADHS-Symptome nochmal verschlimmern kann. Dann bin ich reizbarer, schneller überfordert, noch emotionaler irgendwie. Und das finde ich schon auch wichtig, sich nochmal mit zu betrachten. Ich würde es aber auch immer so im Gesamtbild machen. Und da
Ja,
spielen wieder
ja.
viele Faktoren mit rein, aber gerade der Zyklus, der ja auch noch nicht so wirklich so tief erforscht ist, muss man ja auch noch
Ja,
dazu
leider,
sagen,
leider. Das ist das Gleiche wie
spielt
beim
da eine Rolle, auf jeden
Absetzen.
Fall, ja.
Ja, definitiv. Es ist wie mit dem Absetzen der Verhütung oder der Perimenopause, gerade auch bei sensiblen Frauen. Ich glaube, da ist man auch immer noch gar nicht so in der Lage, das vernünftig zu erklären. Ich weiß auf jeden Fall von Betroffenen, das merke ich auch zum Teil, dass das immer eine stärkere emotionale Belastung ist, dass man mehr gereizt ist, ne, dass man ja einfach irgendwie der Körper was macht, was man nicht immer so erklären kann, gerade
Ja.
in Bezug auf die Stimmung, teilweise auf die Haut, der Zyklus verändert sich, ne? Die Energie kann mal tagsüber oder auch phasenweise schwanken. Und gerade auch in der Perimenopause, wenn die Hormone ja sowieso, ne, sehr, sehr durcheinander geraten zum Teil, ist natürlich auch oft, und das berichten ja viele Frauen auch, mit Schlafproblemen, mit Angst, mit ja, eben Stimmungsschwankungen, sonst irgendwas, Brain Fog, ne, das ist gerade eben auch gesagt, hängt auch so ein bisschen damit zusammen. Und das kann natürlich auch wieder so ein bisschen in Richtung ADHS-ähnliche Symptome gehen. Und deswegen auch da muss man immer echt gut unterscheiden,
Ja.
was ist es jetzt wirklich, ne? Also ich finde es ganz, ganz schwer. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung dazu ist, aber ich finde es echt unfassbar schwer, manchmal richtig einzuordnen, ne? Also wie beim Lipödem auch. Die einen sagen, du bist nur übergewichtig, musst abnehmen, ne? Weil der Arzt halt keine Ahnung hat. Und so
Ja.
ist es irgendwie bei dem Thema auch, habe ich so das Gefühl, ne?
Ja. Ich versuche da gar nicht, wenn ich jetzt mit meinen Klientinnen arbeite, da unbedingt so ein Label draufzusetzen. Also ich meine, ich darf sowieso keine feste Diagnose im Endeffekt sagen. Ich kann Vermutungen äußern, was es denn vielleicht ist, aber mir geht es mehr darum, erstmal zu gucken, können wir symptomorientiert und ursachenorientiert arbeiten. Also, dass wir uns auch wieder so ein bisschen runterarbeiten. Was hast du für Symptome? Was könnten die Ursache sein? Dass wir uns einmal Blutbilder anschauen, fehlen halt wichtige Nährstoffe. So ein bisschen wie mit Hausbau. Ne? Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Tina, baust du mir eine dreistöckige Villa? Und du sagst, ja klar, kein Thema. Ich gebe dir aber nur Material für einen Holzschuppen, dann wird's schwierig. Ne? Dann baust du, was du kannst, und ich stehe dann da und sage mir, was ist das denn? Das ist aber nicht meine dreistöckige Villa.
Geiles Beispiel.
Und so geht's dem Körper halt auch. Ne? Und er priorisiert halt immer das, was er braucht zum Überleben. Und ja, wenn er halt jeden Cent zweimal umdrehen muss, hilft das halt auch nicht. Das ist dann immer so schön, ich sage immer zellulärer Stress, ne? Da sind wir auch wieder mit Stress, dass wir uns Routinen angucken, die existieren. Also, ne, ein bisschen, wie können wir halt unterstützen, was für Ursachen finden wir? Und irgendwo muss man ja ansetzen. Ne?
Ja,
Ich
was
glaube,
wäre denn dein Ansatz? Mal angenommen, oder beziehungsweise, was kannst du den Frauen sagen? Woran können sie erkennen, ob sie einfach nur überlastet sind oder ob es vielleicht sinnvoller wäre, genauer hinzuschauen und sich Unterstützung zu holen? Was ist deine, was würdest du antworten?
ist jetzt so ein bisschen, wie man überlastet definiert. Also wenn ich halt, sagen wir, ich bin müde. Wenn ich müde bin und ich gönne mir vielleicht mal 1, 2 Stunden länger Schlaf oder mal ein langes, freies Wochenende und danach ist alles wieder gut, perfekt. Wenn ich aber merke, all das hilft nicht. Also ich kann schlafen so viel, wie ich will, oder selbst 2-wöchiger Urlaub sorgt nicht dafür, dass ich erholt bin. Dann würde ich mir definitiv Hilfe suchen, weil das ist dann schon über den Punkt von, ich muss mal ein bisschen regulieren, hinaus. Und dann sprechen wir schon über Erschöpfungssymptomatik. Und dann kann ich halt nochmal genau gucken, okay, was für Symptome habe ich? Und vielleicht auch wirklich mal sich hinsetzen, aufschreiben und auch Dinge, die ich schon für völlig normal halte, dass ich viermal die Woche Kopfschmerzen habe oder was auch immer, dass ich das alles mal mit aufliste und dann mir irgendwo bei irgendwem, der da Ahnung von hat, Unterstützung suche und wir mal schauen, okay, was könnten die Ursachen dieser Symptome sein? Und gut, ich arbeite super gerne halt auch mit Blut und mit Stuhldiagnostik, weil ich dann auch eben weiß, wie sieht's denn überhaupt in dir aus? Was für Bausteine? Wie viel Material hat dein Körper zum Hausbau? Können wir da auch mit unterstützen? Und dann schaue ich natürlich auch noch mal mir die mentale Ebene mit an. Wo sind da die Stressoren? Was für Glaubenssätze halten dich da vielleicht zurück? Erlaubst du dir Pausen zu nehmen? Das ist alles, was das ist, auch kein Quick Fix in der Hinsicht. Das sei jetzt erstmal, das hört sich immer alles so, ja, mach ich mal ein bisschen Blutbilder und dann nehme ich ein paar Pillen ein und dann passt das schon wieder. Und das ist wirklich harte Arbeit. Aber, und an der Stelle sage ich auch ganz bewusst, aber ich darf ja auch nicht vergessen, wie lange ich gebraucht habe, um dann an diesen Punkt zu kommen, was in der Regel halt Jahre oder auch Jahrzehnte sind. Innerhalb von 2 Wochen werde ich das nicht ändern können.
Also ich denke auch jemand, der vermutet, dass er das schon länger hat, vielleicht auch schon seit der Kindheit immer wieder das Gefühl hat, vielleicht so ein bisschen ja anders zu sein, wie auch immer man das definieren möchte, ne? Aber wenn immer wieder so wiederkehrende Muster auftreten, bestimmte Probleme bei auch Struktur halten, Motivation, emotionale Überreaktion, ja bei mir zum Beispiel auch teilweise das Chaos, was ich nicht nur im Außen habe, sondern auch im Innen dann wieder mit habe, ne? Ich glaube, ganz, ganz viele Sachen sind natürlich auch. Du hast ganz am Anfang, glaube ich, mal gesagt, ne, uns fehlt einfach so der Plan, die Struktur, dieser Rahmen. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe, wie ich versuche, die Frauen wieder eine klare Linie zu bringen. Weil ja, natürlich macht es Sinn, sich bei jemandem Unterstützung zu holen, vielleicht auch mal zum Hausarzt zu gehen, eine psychiatrische Sprechstunde in Anspruch zu nehmen, ja. Einfach um wirklich eine Diagnostik zu haben. Aber auch, wie du es eben auch gesagt hast, vielleicht einfach mal hormonell zu schauen, medizinisch mal abklären zu lassen, was macht denn mein Nährstoffhaushalt, wo steht mein Eisen, mein Vitamin D, Schilddrüse, keine Ahnung, je nach Symptomlage, ohne dass das ADHS einfach weg erklärt wird, sondern dass man wirklich hinschaut, was ist da los? Braucht es wirklich einen vernünftigen Rahmen? Und das ist so meine Erfahrung, gerade bei den Frauen, die zum Beispiel mit einer Essstörung zu mir kommen oder mit einem emotionalen Essen zu mir kommen, bei denen ist es immer wieder das Gleiche und auch bei mir selber. Man macht Dinge, ja, weil man das gesagt bekommt, man macht sie eine Weile lang, die funktionieren auch und dann denkt man, ach, jetzt läuft's, jetzt kann ich das mal alles aufhören. Nein, nicht aufhören, nicht denken, weil ich es jetzt ein paar Wochen geschafft habe, kapiert mein Körper von alleine, was da geht und was er zu tun hat. Das ist das Dümmste, was man theoretisch machen kann, weil genau dann nimmst du deinem Körper und ja, du nimmst ihm die Sicherheit wieder und lässt ihn quasi wieder fallen. Und da kann ich nur mal wieder sagen, ihr braucht jemand, der euch vielleicht ein Stück weit auch aufstellt und guckt, wo ist denn euer Rahmen? Wie weit kann ich nach links? Wie weit kann ich nach rechts? Ne, bin ich noch auf der richtigen Spur? Weil dieses immer wieder hin und her hüpfen zwischen Autobahn und Dschungel, um es mal ganz drastisch zu sagen, das macht uns müde, das macht uns unfassbar müde, das nimmt unfassbar viel Kraft und Energie. Und aus dem Grund würde ich immer, immer, immer schauen, dass wenn ich selber merke, hey, da läuft irgendwas nicht in die richtige Richtung, wer kann mir helfen? Wer kennt sich damit aus? Und gerade die Frauen mit Lipödem, auch da, das gilt genau das Gleiche. Nicht zu irgendjemandem gehen, der vielleicht mal davon gehört hat, aber keinen Plan hat, wie es dir geht mit Kompression und Co., sondern wendet euch an die Menschen, an die Ärzte, an Therapeuten, an, weiß ich nicht, ne, an diejenigen, die das vielleicht selber schon hinter sich haben, aber auch einfach Ahnung davon haben, die sich wirklich damit befassen und die vor allem auch Interesse zeigen an dem Ganzen. Denn so viele da draußen, ich weiß nicht, ob du das auch so bestätigen kannst, bieten irgendwas an, weil es ja die große Masse anbietet, aber weil sie, die haben einfach selber überhaupt sowas noch nie erlebt. Und ich finde, es ist super, super schwer, gerade sich in eine Lipödem-Betroffene hineinzuversetzen. Gerade auch der Alltag mit Kompression und allem drum und dran, wenn man das selber noch nie erlebt hat. Genau das Gleiche mit Essattacken. Ich höre das so oft. dass Frauen zu einer Ernährungsberatung gehen, die dann total schlank ist, durchtrainiert ist, top ausschaut, ne? Also nichts gegen Menschen, die ne, nicht übergewichtig sind und sagen, bitte versteht mich nicht falsch. Aber es ist natürlich immer noch mal was anderes, wenn einem jemand, der offensichtlich noch nie ein Problem hatte mit einem Gramm Körperfett, ja, Übergewicht in dem Fall, was sagt, als wenn jemand sagen kann, hey, pass auf, ich habe selber, ne, in meinem Fall 110 Kilo gehabt. Ich weiß, wie schwer der Alltag ist mit diesem Gewicht. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, was es macht, wenn der Bauch im Weg ist, ne, wenn man die Schuhe nicht binden kann und so weiter und so fort, wenn man mit seinem, Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss, Arsch nicht in den Stuhl passt. Und liebe Community, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ich brauche euch das nicht sagen. Wir alle haben das Problem mit unserem Popo, ja, oder viele davon. Und es ist unfassbar wichtig, jemanden zu haben, bei dem man sich wohlfühlt, bei dem man sich gesehen, ernst genommen fühlt, gehört fühlt und bei dem man auch, ja, Hilfe bekommt. Ich weiß nicht, ob du noch eine Botschaft hast an die Frauen, die sich vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt wiederfinden oder angesprochen fühlen oder vielleicht denken, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht. Was würdest du denen raten?
Erstmal, ich finde es total schön, also was du gerade gesagt hast. Ich finde, auf der einen Seite natürlich erstmal zu schauen, was für Qualifikationen bringt die Person mit, an die ich mich vielleicht wende, aber eben auch darauf zu achten, passt es menschlich? Habe ich da wirklich ein gutes Gefühl, auch mit auf das Bauchgefühl zu achten? Und ich glaube, das ist auch irgendwo ein bisschen das, was ich auch meinen Klientinnen mitgebe. Ganz häufig hat man ja dann schon den x-ten Arztbesuch hinter sich.
Ja.
Und irgendwann fängt man an zu zweifeln, und ich kenne das auch aus meiner eigenen Geschichte. Ich habe auch eigentlich die Hälfte meines Lebens mit chronischen Darmbeschwerden gelebt und habe halt auch mit vielen Dingen gekämpft, mit meinem Gewicht, mit meinen Hormonen, und das hieß immer, es ist halt so. Also irgendeine Ärztin hat mir wirklich mal gesagt, haben Sie sich überlegt, dass das einfach Ihr Körper ist, und alles in mir war so, nein. Ich weiß, da stimmt was nicht. Ich weiß zwar nicht was, aber das so ist es nicht. Und ich glaube, diese Stimme, diese Intuition, Bauchgefühl, nenn es wie du möchtest, das nicht zu ignorieren, sondern da dran zu bleiben. Und ich weiß, es ist sehr, sehr schwer, gerade so in diesem Gesundheitssystem oder Krankheitssystem, in dem wir leben. Und der Timo Osterhaus hat das mal so schön gesagt, auch letztens irgendwo in einem Podcast. Er sagte, naja, ne, ich muss halt auch schauen, mit was für einem Anliegen ich zu wem gehe. Ne, ich gehe jetzt auch nicht zu einem Fiat-Händler und will einen Porsche kaufen. Dann sagt er, hier sind Sie falsch. Wenn ich also zu einem Arzt gehe, der da nicht drauf spezialisiert ist, oder zu einem Gesundheitsexperten, ich fasse jetzt einfach mal verschiedene Leute darunter, der nicht drauf spezialisiert ist, dann gehe ich halt zum Fiat-Händler und würde gerne Porsche kaufen, dass der Fiat-Händler dann da steht und sagt, ja, kann ich Ihnen jetzt
Geht
nicht
nicht.
weiterhelfen, ist halt auch verständlich irgendwie. Und da darf man, glaube ich, noch so ein bisschen mit umdenken und gucken, okay, mit was für einem Anliegen gehe ich zu wem, was für Qualifikationen bringt die Person mit, und habe ich da auch ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl mit bei, und mit dir stimmt. Mit dir ist alles in Ordnung. Ne? Ganz häufig hört
Ja.
man, mit mir stimmt was nicht. Mit dir ist alles in Ordnung. Schau, dass du dir da nicht einreden lässt, dass es anders ist.
Ja, finde ich total voll gut. Also ich vergleiche es immer mit Sprachen, ne? Wenn ich jetzt eine Sprache lernen will, dann gehe ich halt auch zu jemandem, meinetwegen, wenn ich jetzt Englisch lernen will, dann gehe ich zu jemandem, der mir Englisch unterrichten kann und nicht, der mir irgendwie versucht, Französisch beizubringen, ne? Also das wird auch nicht so wirklich funktionieren. Und gleichzeitig ist es einfach so wichtig, auch selber zu wissen, was man will oder was man selber spürt. Und wenn du das Gefühl hast, okay, irgendwas ist hier komisch, weiß nicht so recht, ob das alles passt so, dann hast du vielleicht einfach schon ganz lange versucht, in irgendein System zu passen und zu funktionieren. Aber das hat einfach nicht zu dir gepasst, nicht zu deinem Nervensystem. Und da ist auch eine mögliche Diagnose. Das ist ja kein Stempel, ne, sondern es ist ja eigentlich streng genommen wie ein Werkzeug oder vielleicht auch wie eine Chance. Ich sehe das Lipödem immer noch als Chance, weil ich dann zum ersten Mal angefangen habe, als ich die Diagnose bekam, mit mir selber zu arbeiten. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben wieder ein Stück weit Verständnis mit mir, weil ich nicht komplett alleine schuld bin an der Situation. Ein Stück weit Mitgefühl. Ich rede nicht von Mitleid, ich rede von Mitgefühlen, Selbstmitgefühl. So wichtig, dass man dann auch passende Strategien findet, Behandlungen findet, Therapien findet und Du musst nicht erst komplett zusammenbrechen, um dir Hilfe zu erlauben. Ja, das sage ich auch immer, immer wieder. Wartet doch bitte nicht so lange, bis das Kind im Brunnen liegt, ja, und eigentlich schon am Absaufen ist. Denn die Wahrscheinlichkeit, dich da wieder rauszuholen aus diesem Loch, die gibt es ganz klar. Aber das ist natürlich ein viel, viel größerer Aufwand. Und wenn du sagst, Mensch, eigentlich war die Vanessa hat recht, die Tina hat recht, vielleicht sollte ich mich mal erkundigen, dann kannst du sowohl die Vanessa sicherlich kontaktieren als auch mich. Ihr wisst, es gibt bei mir immer ein Kennenlerngespräch. Das ist kostenlos, das ist unverbindlich. Das ist einfach dazu da, mal zu schauen, hey, wo stehst du? Wo möchtest du hin? Und bin vielleicht ich dir eine Stütze auf deinem Weg? So einfach. Ja, auch wenn es dann nicht einfach wird, vielleicht in der Zusammenarbeit, aber es ist wichtig, den ersten Schritt zu gehen. Vanessa, oder? So ist es doch.
Sagen, dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen an sich.
Schön.
Und ja, natürlich kann sich auch jeder gerne bei mir melden. An der Stelle kleiner Spoiler vielleicht auch. Im Sommer kommt auch mein erstes Buch raus. Das dreht auch viel sich so um diese Thematiken. Also da haltet die Augen offen.
Sehr cool.
ja, du hast mir eigentlich, also du hast alles gesagt.
Gut. Ich habe die Vanessa sprachlos gemacht. Ich hoffe euch nicht. Ich hoffe, ihr habt den Mut da vielleicht auch jetzt bekommen, einfach mal einen Termin zu vereinbaren und zu gucken, was ist bei euch los. Weil nochmal, niemand muss irgendwie sein ganzes Leben lang leiden oder mit irgendwelchen Fragezeichen rumrennen. Natürlich gibt es manchmal Fragen, die kann man nicht salopp beantworten. Das ist schon klar, da muss man einfach tiefer schauen. Aber ich finde, wir alle haben so viele Möglichkeiten, was für uns und unsere Gesundheit zu tun. Und es wäre einfach absolut eine Verschwendung, das nicht zu tun und den Weg weiterzugehen und wieder zu denken, ach ja, morgen, übermorgen oder nächstes Jahr oder wenn ich dann, ne, weiß was ich, XY gemacht habe. Das ist so eine Zeitverschwendung. Ich kann es euch nur aus eigener Erfahrung sagen, rennt nicht mit Anlauf in jedes Fettnäpfchen, was ihr seht. Das habe ich schon gemacht. Das braucht ihr mir bitte nicht nachmachen. Also meldet euch gerne, wenn ihr da Unterstützung wollt. Und ansonsten freue ich mich, liebe Vanessa, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir das Thema so ein bisschen, ja, einmal anschneiden durften. Wie gesagt, das sind einfach Erfahrungen, die wir gemacht haben. Es ist nichts, wo ihr jetzt, weiß was ich, zu viel Wert reingeben sollt. Aber vielleicht ist es für die ein oder andere mal so ein kleiner Schubser, sich Gedanken darüber zu machen. Und wenn wir das erreicht haben, ich glaube, dann haben wir schon viel damit geschaffen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Ich danke dir sehr für diesen netten Austausch. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, auch mit anderen Leuten nochmal darüber zu reden. Und ja, danke nochmal für die Einladung.
Danke dir und vielleicht treffen wir uns ja mal wieder zu einer zweiten Folge. Wer weiß, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und wie gesagt, ich finde es auch wichtig, sich mit anderen Menschen auszutauschen über diverse Themen. Und also von daher auch dir herzlichen Dank, dass du da warst und vielen lieben Dank für deinen tollen Erfahrungsaustausch.
Ja, gerne.